Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 24. Juni.
Deutschland gegen Ungarn und natürlich für Sie der Spielstand dann ebenfalls eingeblendet. Portugal gegen Frankreich. Die Gruppe F beendet die Vorrunde dieser Euro.
Das war der wohl schwierigste Tag der kleinen parlamentarischen Republik Ungarn. Im Fußball lief es ja zunächst gut, sehr gut. Aber dann kam es doch noch knüppeldick.
Musiala. Das ist sein Spiel. Über sich Goretzka, Werner. Robben blockt und Goretzka.
Goretzka mit einer Willensleistung schießt doch noch das 2:2.
Die Joker Musiala und Goretzka. Ist das dann doch das Tor ins Achtelfinale?
Und so endete das Spiel denn auch. Der Schlussstand kam für die Ungarn fast schon einer Demütigung gleich. Es war die erste Turnierbegegnung seit 1954. Die Ungarn erinnern sich schmerzlich an das, was wir Deutsche das Wunder von Bern nennen.
Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern.
Aber diese gestrige Niederlage, und es war trotz Gleichstand eine Niederlage, weil die Ungarn eben heute Morgen nach Hause fahren werden, wird überschattet von der doch viel größeren politischen Niederlage. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán hat sein Land, das so klein und auch so arm ist, dass es dringend Freunde bräuchte, ins Abseits manövriert. Sein Kampf gegen Sintis und Roma und Zuwanderer anderer Staaten hat das einst so gut beleumundete Ungarn, das in der Sowjetzeit als die lustigste Kompanie im Ostblock galt, man sprach damals vom Gulasch-Kommunismus, in ein schräges, in ein unmenschliches Licht getaucht. Sein Kampf gegen die Homosexualität hat zur weiteren Verdüsterung geführt. Ein Land, das die Darstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren in allen für Kinder zugänglichen Medien verbietet, verweigert sich der Moderne. Es verlässt den Kreis der aufgeklärten Staaten. Es riecht plötzlich nicht mehr nach Gulasch und Lecho, sondern nach Mittelalter und Scheiterhaufen. Es herrscht eine Intoleranz, die mit den Werten der europäischen Gemeinschaft nicht mehr zusammenpasst. Die österreichische Europaministerin Caroline Edtstadler gestern Abend in der ARD.
Es kann nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert diskriminierende Gesetzeslagen in anderen Mitgliedstaaten haben.
Auch die EU-Kommissionspräsidentin wurde sehr deutlich, obwohl sie, Ursula von der Leyen, ihre Wahl der Zustimmung der Ungarn verdankt hat. Aber Orbán lässt auch ihr keine andere Wahl.
The Hungarian bill is a shame. And I've instructed my responsible commissioners to write a letter to the Hungarian authorities concerning or expressing our legal concerns before the bill enters into force.
Auch die deutsche Kanzlerin, die jahrelang versucht hat, den Bruch mit Ungarn zu vermeiden, ist mit ihrer Geduld erkennbar am Ende gestern im Bundestag.
Also erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar. Wenn man homosexuelle, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erlaubt, aber die Aufklärung darüber an anderer Stelle einschränkt, dann hat das auch mit Freiheit von Bildung und Ähnlichem zu tun. Also das ist für mich etwas, was ich politisch ablehne.
Fazit. Jetzt kann man nur hoffen, dass diese doppelte Niederlage in Ungarn nicht zur Verbitterung und zur Verhärtung, sondern doch noch zur Einsicht führt. Wenn schon nicht bei Viktor Orbán, dann vielleicht eben bei den Bürgern. Mit dieser Regierung, das ist die Erkenntnis des Morgens danach, ist auf Dauer kein Staat zu machen, zumindest nicht in Europa. Vielleicht will Ungarn ja umziehen, aber dann in die Vergangenheit. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Fabio De Masi ist Fraktionsvize der Linken im Bundestag und Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Er berichtet uns jetzt über seine Arbeit dort, die zu einem Abschluss geführt wurde, und erzählt vom Charakter des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Wirecard, Markus Braun.
Das ist nach meinem Eindruck auch ein sehr kaltblütiger Typ, der einfach nur wusste, welchen esoterischen Quatsch er teilweise auf Investoren-Meetings erzählen musste, damit keiner mehr versteht, was eigentlich das Geschäftsmodell ist. Also er ist kein Opfer, er ist eindeutig Täter.
The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker erklärt, wo der tiefe Graben zwischen Union und Grünen verläuft. Und unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York spricht über die Spendierhosen von Warren Buffett. Außerdem, wir beschreiben, was passiert, wenn zwei Fortschrittsschnecken, Telekom und Deutsche Bahn, gemeinsame Sache machen. Und wir gratulieren den Beatles zu einem sehr besonderen Jubiläum.
Es ist derzeit unklar, warum die beiden Banken dem Wirtschaftsprüfer gegenüber erklärt haben, dass die Bestätigungen gefälscht sind. Der Treuhänder hat der Wirecard AG angekündigt, dass er den Sachverhalt kurzfristig mit den beiden Banken, die die Treuhandkonten verwalten, klären wird. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
Sagte Markus Braun vor gut einem Jahr. Kurze Zeit später wurde der damalige Vorstandschef von Wirecard vom eigenen Aufsichtsrat entlassen. Das vermeintliche Opfer Braun entpuppte sich als Millionenbetrüger. Und seitdem ist wirklich viel passiert. Markus Braun sitzt längst im Gefängnis. Der Prozess gegen ihn soll noch in diesem Jahr beginnen. Und Jan Marschalek, sein Vorstandskollege, zuständig ironischerweise für das Ressort saubere Sitten, heute Compliance genannt, und der zweite große Verdächtige, ist untergetaucht. BaFin-Chef Felix Hufeld musste abdanken. Er war der Mann, der nichts sah, nichts hörte und bis zum Schluss uneinsichtig war. Aber es gab einen engagierten Untersuchungsausschuss zu Wirecard in diesem Jahr, der Licht bringen sollte in dieses irre Gestrüpp aus kriminellen Managern, laschen Prüfern und einem Finanzminister, der jetzt gerne Kanzler werden möchte. Diese Woche hat der Untersuchungsausschuss seine Arbeit beendet. Aber was sind die Erkenntnisse und was bleibt im Dunkeln? Wo sitzen die Täter und wie hat unser Staat sich hier geschlagen? Das alles bespreche ich jetzt mit dem Obmann der Linkspartei in diesem Ausschuss, mit Fabio De Masi, der sich als Aufklärer einen Namen gemacht hat, so wie einst Otto Schily im Flick-Untersuchungsausschuss und dessen Weggang aus dem Bundestag nach dieser Legislaturperiode von ganz vielen, nicht bei den Linken allein, sondern bei den anderen vor allem, als Verlust gewertet wird. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr De Masi.
Moin.
Sie haben den Wirecard-Untersuchungsausschuss hinter sich gebracht. Für mich ist nach wie vor ein Rätsel. Wie kann das sein, dass sich unter den Augen der Öffentlichkeit, auch der Aufsichtsbehörden, 20 Milliarden Anlegergeld einfach in Luft aufgelöst haben? Wer ist nach Ihrer monatelangen Befassung mit diesem Thema, wer ist der Hauptverantwortliche dafür?
Naja, verantwortlich sind dafür natürlich kriminelle Manager bei Wirecard, die aber ganz genau wussten, dass alle in der Politik besoffen danach sind, ein erfolgreiches Internetunternehmen Made in Germany zu präsentieren. Und das ereignete sich unter den Augen natürlich des Finanzministers, denn das fällt in seinen Geschäftsbereich, die Finanzaufsicht.
Ist denn der Markus Braun der Vorstandschef? Ich habe mit ihm Interviews geführt, Sie haben ihn im Ausschuss erlebt. Ist das jemand, der, wo Sie sagen würden, ein wirklicher Betrüger, ein Mafiosi, der hat hier ein Kartenhaus aufgebaut? Oder ist das jemand, der da reingeschlittert ist, seine Zahlen frisiert hat, weil es anders nicht lief, weil er unter dem Druck der Börse war? Beschreiben Sie uns diesen Hauptverantwortlichen.
Markus Braun ist mit Sicherheit kein Opfer. Er hat jede Zahl, jeden Tweet bei Wirecard kontrolliert. Das ist nach meinem Eindruck auch ein sehr kaltblütiger Typ, der einfach nur wusste, welchen esoterischen Quatsch er teilweise auf Investoren-Meetings erzählen musste, damit keiner mehr versteht, was eigentlich das Geschäftsmodell ist. Also er ist kein Opfer, er ist eindeutig Täter.
Und wie viele Mittäter hatte er in der Firma und außerhalb der Firma? Ich gehe davon aus, ein DAX-Konzern unter den Augen der Aufsichtsbehörden, da muss man doch Mittäter haben, oder?
Absolut. Das Problem war natürlich etwas bei Wirecard, dass wir so ein bisschen einen CEO hatten, der eigentlich ja fast sich wie so ein Familienpatriarch dort aufgeführt hat. Und es haben überhaupt keine adäquaten Kontrollmechanismen für einen DAX-Konzern gegriffen. Also Aufsichtsrat, das waren alles irgendwie Buddies, Hand verlesen und so weiter und so fort. Aber natürlich ist es so, dass er das nicht alleine gemacht hat, sondern es gab Jan Marschalek, der jetzt flüchtig ist, mit dem das BKA auf Fahndungsplakaten sucht. Und es gab eine ganze Reihe anderer Persönlichkeiten, die auch alle die Hand mit aufgehalten haben. Und es gab vor allem eine Armee an Lobbyisten aus dem politischen Umfeld, die zumindest dabei geholfen haben, diese Milliardenillusion mit am Leben zu erhalten.
Aber was war das Geschäftsmodell dieser Täter? Womit haben die sich reich gemacht? Sind das heute gemachte Menschen? Herr Braun sitzt im Knast, der Marsalek ist in Moskau auf der Flucht. Aber sind die richtig reich geworden und haben die geglaubt, dass das nie auffliegt?
Also Herr Braun, er hat etliche Vermögenswerte und das deutet ja darauf hin, dass sie da jetzt nicht am Hungertuch genagt haben, sondern das viele Geld, was durch Wirecard durchgeschleust wurde, davon wurde natürlich etwas abgezweigt. Ein Beispiel, sie haben einen indischen Zahlungsdienstleister gekauft von einem Fonds, der auf Mauritius registriert war. Und sie haben den gekauft mit der Begründung, viele indische Wanderarbeiter, die müssen Geld quer durchs Land schicken, weil die Entfernungen so groß sind in Indien und die bezahlen da und das ist ein großer Markt. Aber dieses Unternehmen wurde erst für 50 Millionen von einem Fonds gekauft und dann von Wirecard für ungefähr 320 Millionen in kurzer Zeit später gekauft. Also völlig überteuert, weil es verging ganz wenig Zeit zwischen dem ersten Kauf, der war für 50 Millionen und dann auf einmal 320. Hinter diesem Fonds in Mauritius wird aber gemutmaßt, dass Jan Marschalek steckte. Und dieses Geld, das er quasi überteuert auf den Tisch gelegt wurde, das hat er dann wahrscheinlich abgezwackt. Und so ist von dem vielen Geld, was auch Investoren in Wirecard gepumpt haben, das ist immer wieder in diesen Kreislauf geflossen, in so einem Schneeballsystem. Und daran haben sich sicherlich auch die Manager bedient. Da steht aber auch Geldwäsche dahinter. Vermutlich auch für kriminelle Zwecke.
Das heißt, wir kennen womöglich die ganze Geschichte trotz des Untersuchungsausschusses und der Ermittlungen aller möglichen Behörden, kennen wir vielleicht die wahre Geschichte noch gar nicht.
Wir kennen noch nicht alle Facetten. Es gibt zum Beispiel große Zufälle, die mir etwas zu viele Zufälle sind, dass nämlich es immer wieder Leute gibt aus dem Umfeld der Sicherheitsbehörden, die hier auftauchen, ehemalige Geheimdienstkoordinatoren und ähnliches. Und es wird seit langem gemutmaßt, dass Wirecard auch zum Beispiel für Nachrichtendienste irgendwelche Zahlungen vielleicht abgewickelt hat, Geld in andere Länder geschleust hat und ähnliches. Und deswegen ist dieses ganze verworrene Firmengeflecht natürlich dazu geeignet, Geldflüsse zu verschleiern. Und deswegen kennen wir mit Sicherheit noch nicht das ganze Bild.
Und unsere Aufsichtsbehörden, ich spreche jetzt insbesondere von der BaFin, die ja eigentlich dafür gegründet wurden und nach der Finanzkrise auch Kompetenzen gesammelt haben dafür, dass sie solche Firmen kontrollieren und aufpassen, dass das Anlegergeld eben nicht den Bach runtergeht. Was ist da passiert mit dieser Aufsichtsbehörde, wenn die Augen davor verschließt, Herr De Masi, kann man die da nicht eigentlich auch zumachen und das Geld sparen?
Diese Aufsichtsbehörden, die kann man nicht zumachen, weil wir sie dringend brauchen. Das zeigt ja der Wirecard-Skandal, dass unsere Aufsicht überhaupt nicht fit ist für die neuen digitalen Geschäftsmodelle. Aber es ist sogar noch schlimmer. Die Finanzaufsicht hat nicht nur gepennt, sondern sie hat aktiv Wirecard abgeschirmt. Da war einmal das sogenannte Leerverkaufsverbot, also ein Verbot auf fallende Kurse von Wirecard zu setzen durch sogenannte Leerverkäufer. Und es war das erste Mal in Deutschland, dass für ein einzelnes Unternehmen ein solches Leerverkaufsverbot erlassen wurde. Also man kann ja noch drüber reden, ob man zum Beispiel während der Corona-Krise sagt, da gibt es eine Börsenpanik, jetzt müssen wir gucken, dass nicht gesunde Unternehmen ausverkauft werden in einer solchen Stresssituation. Aber hier ging es nur um Wirecard. Und sie haben das gemacht auf Grundlage einer wilden Erpressungsstory, wonach ein Anwalt, der ist zur Staatsanwaltschaft gegangen und hat gesagt, Wirecard wird von der Nachrichtenagentur Bloomberg erpresst. Wenn sie nicht 6 Millionen Euro auf den Tisch legen, dann steigen die, wie die Financial Times, in die kritische Berichterstattung ein. Und der Kronzeuge war ein britischer Drogendealer. Und Jan Marschalek, der sogar als Chief Compliance Officer, also als jemand, der für die Einhaltung der Gesetze und der Regeln in Unternehmen zuständig ist, bezeichnet wurde in diesem Schriftstück der Staatsanwaltschaft. Und die haben das an die Finanzaufsicht geschickt und die haben daraufhin ein Leerverkaufsverbot erlassen. Das heißt, die Finanzaufsicht hat aktiv eingegriffen zugunsten von Wirecard.
Weil man zu dem Zeitpunkt glaubte, das sei ein besonderes Erfolgsunternehmen, made in Germany, das man vor ausländischen Spekulanten schützen wollte. Das war das wohlmeinende Motiv, wobei man doch von Kontrolleuren und von Aufsehern davon ausgeht, dass wohlmeinende Motive nie so wohlmeinend sein dürfen, dass sie nicht Tatsachen zulassen. Und Sie haben die Tatsache, dass hier betrogen wurde, ja offenbar einfach schlicht nicht gesehen.
Absolut. Es ist so, dass natürlich das Internet viele Möglichkeiten bietet, viele neue Geschäftsfelder, neue Technologien, die zum Einsatz kommen, aber natürlich auch viel kriminelle Energie. Wenn ich schnell Geld von New York nach Shanghai bewegen kann, dann gibt es natürlich auch viel schmutziges Geld, das bewegt wird. Und es gab ja viele, viele Warnhinweise, die auch der Finanzaufsicht bekannt waren. Es gab auch viele Geldwäschevorwürfe. Es gab eine idiotensichere Ausarbeitung der Commerzbank, die zum Beispiel an die Anti-Geldwäschebehörde ging und auch an die Finanzaufsicht, wo man bereits 2019 im Prinzip diese Milliardenlüge, dieses Schneeballsystem hätte enttarnen können. Und die Finanzaufsicht hat sich immer hingestellt und gesagt, Wirecard ist so etwas wie Volkswagen, also ein Technologiekonzern. Volkswagen baut ja Autos und da beaufsichtigt die Finanzaufsicht nicht den Autobau, sondern nur die Bank, die VW Bank. Mhm. Und so hat sich die Finanzaufsicht hingestellt und gesagt, Wirecard, die machen irgendwas mit Internet, mit Technologie, die beaufsichtigen wir eigentlich gar nicht. Wir beaufsichtigen quasi nur die Wirecard Bank und bei Wirecard für den gesamten Konzern, da sind wir nur für die Wertpapieraufsicht zuständig, aber Bilanzkontrolle und sowas, das geht uns gar nichts an. Und damit haben sie sich einen schlanken Fuß gemacht.
Das heißt aber, Felix Hufeld, der damalige Präsident der BaFin, ist Ihrer Ansicht nach völlig zu Recht zurückgetreten?
Absolut. Ich war, glaube ich, sogar der Erste, der sein Rücktritt gefordert hat, weil ich ihn im Juli ist er sehr breitbeinig im Bundestag aufgetreten und hat im Prinzip gesagt, man habe keine Fehler gemacht. Und da habe ich gemerkt, er ist nicht der Richtige für diesen Kulturwandel an der Spitze der Aufsicht. Ich hatte den Eindruck, die wollten da gar nicht genau hinschauen, weil man sich sagt, ja, vielleicht kommen die aus so einem Schmuddelbusiness. Sie haben früher Zahlungen für Pornografie, Online-Glücksspiele und so abgewickelt, Hochrisikosektoren. Aber jetzt sind die ein richtig schöner Zahlungsdienstleister, made in Germany. Wir wollen auch mitspielen in der Liga von Apple, Facebook, Google und anderen. Und deswegen müssen wir ihnen Zeit geben, damit sie rauswachsen und ihre Leichen im Keller zudecken. So war da ein bisschen die Mentalität. Das ist zumindest mein starker Eindruck.
Nun ist aber selbst so ein BaFin-Präsident, der großes Büro und Dienstwagen hat, ja nicht allein auf der Welt. Auch der wiederum hat ja Vorgesetzte, der hat einen Verwaltungsrat, da sitzt ein Staatssekretär, ein ehemaliger Chef von Goldman Sachs hier in Deutschland, Herr Cookies, und über dem wiederum sitzt der Bundesfinanzminister. Was ist mit diesen zwei Oberaufsehern eigentlich passiert in dieser Geschichte? Haben die nicht hingeguckt? Haben die bewusst nicht hingeguckt? Haben die vielleicht sogar dieses Made in Germany gedeckt und von oben dafür gesorgt, dass nichts passiert? Was ist die Rolle von Scholz und Cookies?
Nun, Herr Cookies hat sich ja auch mit seiner großen Erfahrung, die er natürlich auch mitbringt von Goldman Sachs, sehr intensiv gekümmert. Also er war eingebunden in das Leerverkaufsverbot, auch wenn das zunächst abgestritten wurde. Es lag auf seinem Schreibtisch. Er hat Markus Braun getroffen, um über die KPMG-Sonderuntersuchung zu sprechen, weil ja immer noch Investoren am Markt verunsichert waren, ob da wirklich alles stimmt in den Büchern. Das heißt, er hat selber mit ihm ein Gespräch darüber geführt und er hat auch immer gesagt, er habe den Minister laufend darüber unterrichtet. Olaf Scholz sei ja ein Aktenfresser. Sie hätten zumindest genügend Material gehabt, um zu wissen, hier scheint einiges nicht zu stimmen. Ich selber habe ja schon weit vor dem Skandal auch parlamentarische Anfragen gestellt, zum Beispiel zu den ganzen Geldwäschevorwürfen. Und entscheidend ist meines Erachtens, der deutsche Finanzminister hat sich beim deutsch-chinesischen Finanzdialog ja insbesondere für Wirecard eingesetzt. Es gab einen eigenen Abschnitt in der deutsch-chinesischen Erklärung, einen eigenen Unterpunkt, der im Prinzip maßgeschneidert war nur für Wirecard. Da ging es um diese grenzüberschreitende Zahlungslizenz und es gab nur ein Unternehmen, das die beantragt hatte, das war Wirecard. Und man sieht auch aus allen Unterlagen, dass Wirecard der diplomatische Jackpot war. Das Finanzministerium hat sogar nachgefragt, ob denn etwas Unterschriftsreifes für die Bundeskanzlerin vorliege, wenn sie dann nach China reist. Man hat also nachgefragt und hat sogar sich dafür eingesetzt, dass die Kanzlerin dort bella figura machen kann, was ja auch eigentlich eher selten ist innerhalb der Großen Koalition. Das heißt, man hat dieses Lobbying for Wirecard dort noch nachgehalten, als die kritische Medienberichterstattung bereits auf dem Markt war.
Also was heißt das dann politisch gesprochen? Ist mit Herrn Hufeld der Richtige zurückgetreten? Sind damit ausreichend Menschen zurückgetreten, Ihrer Meinung nach?
Ja, wissen Sie, das mit den Rücktritten ist so eine Sache. Also die Latte für Rücktritte in Deutschland, die ist ja mittlerweile sehr hoch. Also früher ist man schon für sehr nichtige Anlässe zurückgetreten. Und heute sehen Sie, Herr Spahn ist noch im Amt, Herr Scheuer ist noch im Amt. Da ist die politische Kultur wohl etwas verlottert. Aber mir geht es jetzt gar nicht darum, kurz vor der Bundestagswahl noch irgendwelche Rücktritte zu fordern. Ich finde, die Bevölkerung muss jetzt entscheiden, wem sie zutraut, die Probleme in diesem Land zu lösen. Und wichtig ist natürlich, wenn man sich um das Amt des Bundeskanzlers bewirbt, dann sollte man in seinem Job vorher natürlich einen guten Job erledigt haben. Und das war sicherlich hier im Bereich insbesondere der Finanz- und der Geldwäscheaufsicht nicht der Fall. Denn die Probleme, die wir haben bei der Finanzaufsicht, bei der Geldwäscheaufsicht, die haben wir ja all die Jahre immer wieder thematisiert. Wir hatten viele Anlegerskandale, Pioneer, Procon, wir hatten Cum-Ex. Also wir hatten viele, viele Skandale. Und insbesondere die Probleme im Bereich der Geldwäscheaufsicht, die haben wir auch jetzt 4 Jahre thematisiert. Und das war offenbar nicht sexy genug für den Finanzminister, weil man kriegt ja keine Lorbeeren, wenn man so eine Behörde neu sortiert. Das bringt nur Scherereien. Man hat aber keine Schecks zu verteilen an die Bevölkerung. Deswegen wollte Herr Olaf Scholz wahrscheinlich diesen anstrengenden Job nicht erledigen. Aber das fällt ihm jetzt auf die Füße.
Dann bedanke ich mich bei Fabio De Masi für dieses Gespräch und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute für das Leben nach der Politik oder zumindest nach dem Deutschen Bundestag. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da hat unser Hauptstadtteam mal in die Wahlprogramme von Union und Grünen hineingeschaut und vor allem in einem Feld klaffen ziemlich große Gräben zwischen diesen beiden Parteien und zwar in der Asylpolitik. Bei mir ist jetzt Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Gabor.
Was genau sind die Schmerzpunkte?
Ja, Gabor, jetzt haben die Grünen ja das Programm vorliegen von der Union und die Passagen in der Asylpolitik sind hart, aus grünen Sicht. Denn Laschets CDU will eine Sicherheitsunion bilden und was da drin steht, das klingt eigentlich so wie bei Horst Seehofer vor ein paar Jahren. Beispiele gefällig. Asylzentren sollen an der EU-Außengrenze gebildet werden mit digitaler Erkennung der Flüchtlinge. Die Zahl der Flüchtlinge soll überhaupt sinken weiter. Es gibt keinen Familiennachzug mehr. Die Bleiberechte für diejenigen, die eigentlich ausreisen müssen, werden erschwert und eine Küstenwache soll mit hoheitlichen Befugnissen die Flüchtlinge an den Grenzen abhalten. Das ist eine harte Tonalität. In einem Satz steht es dort so drin: Migration, ich zitiere, ist nur dann eine Chance, wenn sie geordnet erfolgt und sich an klaren Regeln orientiert. Zitat Ende. Das ist eine Tonalität im Programm, die Grünen nun gar nicht wollen.
Ja, das klingt nach einer konsequenten Law-and-Order-Linie, wie wir sie ja zum Teil aus NRW von Armin Laschet auch kennen. Aber ist das mit den Grünen überhaupt zu machen? Ist das realistisch, dieser Kurs?
Die Grünen sagen uns, das ist der Knackpunkt bei möglichen Koalitionsverhandlungen. Man könne über vieles reden, über Energie, über Klimawende. Aber in der Asylpolitik könnten sie ihrer Basis das nicht zumuten, was da drin steht. Da geht es um die überfüllten Lager, die Grünen endlich auflösen wollen. In Moria zum Beispiel. Sie wollen, dass Asylanträge natürlich auch in Deutschland gestellt werden können. Und sie stellen immer wieder die Frage nach der Humanität bei dem doch angeblich christdemokratischen Katholiken Armin Laschet. Da sind Konflikte vorprogrammiert.
Wir bleiben dran und ich bedanke mich für heute Morgen bei dir, Michael, für die Aufklärung.
Bitteschön, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Na, da wundert man sich mal wieder über die ziemlich weiten Spendierhosen von Warren Buffett. Der Star-Investor hat ja 2006 angekündigt, jedes Jahr einen guten Teil seines Vermögens zu spenden. Und bis jetzt hat er das auch eisern durchgehalten. Gestern war es wieder soweit, der 16. Scheck dieser Art wurde ausgestellt. Und Sophie Schimanski, unsere Börsenreporterin in New York, weiß, wie viele Nullen dieser Scheck hatte und sie weiß auch, wer sich über diese Großspende freuen darf. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor. Genau, Warren Buffett hat sein Wort gehalten. Er wird Berkshire Hathaway Aktien im Wert von 4,1 Milliarden US-Dollar an 5 Stiftungen spenden. Das hat er gestern verraten, also 9 Nullen. 2006 hat er versprochen, alle seine Berkshire Aktien zu spenden über die Zeit durch jährliche Geschenke eben an, unter anderem die Bill und Melinda Gates Foundation. Damals besaß Buffett 474.000 Berkshire Hathaway Aktien etwa. Heute sind es noch 238.000 im Wert von etwa 100 Milliarden US-Dollar. Heißt, er ist zur Hälfte da. Buffett sagte, dass seine jährlichen Beiträge seit 16 Jahren an diese 5 Stiftungen insgesamt 41 Milliarden US-Dollar wert sind, wenn sie eben ausgezahlt wurden. Buffett ist immer noch der größte Aktionär von Berkshire und besitzt etwa 39% der Klasse A-Aktien.
Dann möchte ich mit dir noch gerne über die amerikanischen Immobilienpreise sprechen. Da sind ja gestern die Werte für den Monat Mai veröffentlicht worden. Geht es jetzt rauf oder geht es runter mit den Preisen?
Ja, da gibt es eine ziemlich klare Antwort drauf. Die US-Immobilienpreise haben im Mai ihren größten jährlichen Anstieg seit mehr als 2 Jahrzehnten verzeichnet. Gründe gibt es 2, ein Mangel an Immobilien und niedrige Kreditzinsen, die eben die Nachfrage ankurbeln. Also es ist ein perfekter Sturm. Der durchschnittliche Verkaufspreis für Bestandsimmobilien überstieg im Mai erstmals 350.000 US-Dollar. Das hat jetzt die National Association of Realtors mitgeteilt. Die Zahl ist fast 24% höher als vor einem Jahr. Und das ist eben der größte Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr, den der Verband seit 1999 verzeichnet hat.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass das Problem von abbrechenden Telefonleitungen und schlechter Tonqualität in der Bahn so alt ist wie das Handy selbst. Die Bahn ist das altertümlichste Unternehmen unseres Landes. Der ganze Vorstand, so hat man manchmal das Gefühl, ist umgekehrt gereiht. Aber Hilfe naht. Deutsche Bahn und Deutsche Telekom gehen jetzt endlich das Thema Telefonieren und Internetsurfen in unseren Zügen an. Und sie wollen das gemeinsam tun. Der ehemalige und der noch immer Staatskonzern. Eine leider teuflische Kombination. In der Ruhe liegt bei dieser Paarung die Kraft. Die schnelle und dann auch störungsfreie Telefonie in der Bahn soll, das hat man sich vorgenommen, 2026 verwirklicht werden. Also in 5 Jahren darf auf dem 33.400 Kilometer langen Schienennetz mit schnellem Internet gerechnet werden. Den Fortschritt muss man sich bei der Bahn als Schnecke vorstellen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Beatles zum Auftakt ihrer Deutschland-Tournee heute vor genau 55 Jahren sichtlich genervt waren. Genervt waren von den Reporterfragen der damaligen Kolleginnen und Kollegen. George Harrison machte sich hier erkennbar Luft.
People ask a lot of idiotic questions.
Und Paul McCartney legte direkt nach.
You know, today the questions were pretty bad, you know what I mean? There weren't any good questions and I don't enjoy them as much when the questions aren't good.
Na, da muss man ausnahmsweise ihm mal recht geben. Die Fragen waren damals eher seicht.
And what's your first private hobby? Your wife or your...
I don't know. Wife and music.
Wife and music. Both together?
Yes.
Yeah? How old is your wife?
22.
I have heard you are engaged.
Well, you've heard wrong. I'm not engaged.
And what time you want to be married?
I don't know. I don't know when at all. It could be any time.
Oh no, but I'm so curious.
Naja, hier wird deutlich, Neugier allein reicht nicht für den Job des Journalisten. Nachdem die Beatles am 24. Juni 1966 vormittags diese investigative Fragerunde überstanden hatten, ging es dann abends im Münchner Zirkus Krone zur Sache.
Darf ich Ihnen jetzt das Größte in die Geschichte des Showbusiness ansagen? Aus England, die Beatles!
The next song. song. Nächstes Lied ist called I Feel Fine.
Die Beatles spielten zum ersten Mal wieder in Deutschland, nachdem sie Hamburg und dem Star Club 4 Jahre zuvor den Rücken gekehrt hatten. Die Jugendzeitschrift Bravo hatte die Minitour organisiert und vor dem Hotel, vor dem Bayerischen Hof in München, herrschte damals Belagerungszustand.
Vom Donnerstagmittag bis Samstagfrüh standen sie da. Einige haben wahrscheinlich an Ort und Stelle übernachtet. Und doch nur einmal, 10 Sekunden lang, waren alle 4 zu sehen. In einem Fenster im obersten Stockwerk 4 stecknadelgroße Pilzköpfe.
400.000 D-Mark haben die Beatles damals für den kurzen Städtetrip München, Essen, Hamburg kassiert. Und der Arbeitsaufwand hielt sich allerdings auch sichtlich in Grenzen. Ihre Auftritte waren immer nur 30 Minuten lang. Dafür sind sie dann aber in jeder Halle 2-mal aufgetreten. Einmal am frühen Nachmittag und dann am Abend nochmal. Und überall das gleiche Bild, immer wieder ohnmächtige Jugendliche. Diese ehemalige Bravo-Mitarbeiterin erinnert sich im Bayerischen Rundfunk.
Wirklich, die Mutter war so verzweifelt, die hat gesagt, bitte, 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 meine Tochter liegt auf der Trage, die Rotkreuz-Leute haben sie gerade, sie ist in Ohnmacht gefallen. Bitte nur eine Sekunde die Hand vom Paul halten, sonst stirbt meine Tochter.
Oder wie es die Beatles sagen würden. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Schneigart. Oh yeah, I tell you something. I think you'll understand. When I say that something.
Inside, it's such a